Siebtes Kapitel: Die Entführung. Alexander fuhr fort. Der Hubschrauber näherte sich unserem Lager. Nach der Landung stiegen die Piloten aus, kamen auf uns zu und starrten Anastasia an. Das Bild sprach schon für sich. Hier eine Gruppe kräftiger, bewaffneter Männer und dort eine Frau in einer alten Strickjacke. Und alle Beteiligten wussten, dass sie diese Frau entführen sollten. Die Frage war nur, wie sie ihr Werk möglichst gesittet über die Bühne bringen könnten. Nach einer längeren Pause brach Boris Moissejewitsch das Schweigen und erläuterte ohne Umschweife ihr Anliegen. Anastasia, die Wissenschaft braucht Sie. Über Ihre Umsiedlung wurde bereits entschieden. Das muss so sein. Allein schon zu Ihrem eigenen Wohl. Sollten Sie sich aus Unverständnis der Lage dagegen sträuben, so sehen wir uns gezwungen, Sie mit Gewalt mitzunehmen. Sie werden natürlich wollen, dass Ihr Sohn mit Ihnen kommt. Zeigen Sie mir also auf der Karte Ihre Lichtung. Dann werden wir ihn mit dem Hubschrauber abholen. Später werden wir auch einige Tiere aus dieser Gegend einfangen und zu Ihnen bringen. Ich wiederhole, das alles ist notwendig und dient nur Ihrem eigenen Wohl, dem Wohl Ihres Kindes und dem vieler anderer Menschen. Und Sie wollen ja schließlich das Gute für die Menschen, nicht wahr? Ja, entgegnete Anastasia ruhig und fügte hinzu, all mein Wissen will ich den Menschen mitteilen, wenn es sie interessiert. Aber allen Menschen und nicht nur einer bestimmten Gruppe. Die Errungenschaften der Wissenschaft kommen nicht allen Menschen gleich zugute. Zunächst profitieren davon bestimmte Elitegruppen, die das Wissen zu eigennützigen Zwecken verwenden. Die Mehrheit der Menschen bekommt nur in solchem Maße Zugang zu diesem Wissen, wie es den Interessen der Elite genehm ist. In wessen Namen sind Sie denn hier, wenn ich fragen darf? Kommen Sie etwa nicht im Auftrag einer solchen Interessengruppe oder Organisation? Nein, ich kann nicht mit Ihnen kommen. Ich habe hier eine Aufgabe, einen Menschen aufzuziehen, meinen Sohn. Und das geht am besten hier, wo ein Raum der Liebe vorbereitet wurde. Diesen Raum haben meine Urahnen und meine Eltern geschaffen. Er ist zwar noch klein, aber gerade durch ihn bin ich mit allen Wesen im Kosmos verbunden. Jeder sollte einen solchen Raum der Liebe um sich herum schaffen und ihn seinen Kindern schenken. Ohne das zu tun, sollte man erst gar nicht daran denken, Kinder in die Welt zu setzen. Wenn jeder das tut, dann wird die Erde zu einem strahlenden Punkt der Liebe in der Weite des Kosmos. Das ist sein Wille, und darin besteht auch die Bestimmung des Menschen. Und nur der Mensch kann das tun. Zwei starke Männer des Wachtrupps kamen von hinten auf Anastasia zu. Ich konnte nicht ausmachen, wer ihnen den Befehl dazu erteilt hatte. Vielleicht der Leiter des Wachtrupps? Oder war alles vorher so abgesprochen gewesen? Sie tauschten einen schnellen Blick aus und packten jeder einen Arm von ihr. Das Ganze lief recht zügig und gekonnt ab, wenngleich sie auch eine gewisse Vorsicht walten ließen. Sie hielten sie an ihren Armen fest wie ein Vogel an seinen gespreizten Flügeln. Der Leiter des Wachtrupps, ein stämmiger Kerl mit Bürstenschnitt, trat vor und stellte sich neben Boris Moissejewitsch. In Anastasias Miene waren keinerlei Zeichen von Furcht auszumachen. Sie sah uns aber nicht mehr an, sondern hatte den Blick zu Boden gesenkt. Ohne aufzuschauen, sprach sie mit der gewohnten Ruhe und Güte in ihrer Stimme: »Wenden Sie bitte keine Gewalt an. Das ist gefährlich.«
»Für wen?« fragte der Leiter des Wachtrupps mit heiserer Stimme.
»Für Sie. Und das täte mir leid.« Boris Moissejewitsch, der bemüht war, sich seine Angst und seine Nervosität nicht anmerken zu lassen, fragte: »Können Sie uns durch Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten Schmerzen zufügen?« »Ich bin ein Mensch wie alle anderen. Aber ich bin jetzt aufgeregt, und diese Aufregung kann unerwünschte Folgen haben. Zum Beispiel: Die Materie, Zellen, Atome, Atomkerne und die Teile des Atomkerns, die sich wie im Chaos bewegen, Sie kennen sich ja gut damit aus. Wenn man sich diese atomaren Partikel genau vorstellt, bis man sie klar vor Augen hat, und dann eines von ihnen aus dem Kern herausgleiten lässt, dann geschieht etwas mit der Materie.« Anastasia wandte den Kopf zur Seite,
hob ein wenig ihre Lider und fixierte mit ihren Augen einen auf dem Boden liegenden Stein. Der Stein begann zu zerbröckeln und wurde binnen kurzem zu einem Häufchen Sand. Darauf richtete sie ihren konzentrierten Blick auf den Leiter des Wachtrupps und kniff die Augen zusammen. Seiner linken Ohrmuschel entstieg Dampf, und dann löste sie sich auf, Millimeter um Millimeter. Plötzlich zog der neben ihm stehende junge Leibwächter mit erbleichtem Gesicht seine Pistole, richtete sie blitzschnell auf Anastasia und schoss das ganze Magazin leer. Es war eine automatische, einstudierte Reaktion. In diesem Moment wirbelte wohl jedem von uns eine Flut von Gedanken durch den Kopf. Und es geschah etwas, was öfters von Soldaten in Todesgefahr berichtet wird. Sie sind plötzlich in der Lage, die Bewegung der Geschosse oder Kugeln mit den Augen zu verfolgen. Obwohl diese mit normaler Geschwindigkeit fliegen, sehen die Soldaten sie im Zeitlupentempo. Das liegt an ihrer erhöhten Gedankengeschwindigkeit. So konnte also auch ich sehen, wie eine Kugel nach der anderen den Pistolenlauf des erblassten Wachsoldaten verließ. Die erste streifte Anastasia an der Schläfe. Die nachfolgenden Geschosse jedoch zerbröselten im Fluge zu Staub, so wie der Stein, den Anastasia zuvor mit ihren Blicken fixiert hatte. Wir alle standen erstarrt da und sahen zu, wie unter Anastasias Kopftuch ein Blutstrom hervorquoll und über ihre Wange strömte. Die Leibwächter, die Anastasia an den Armen festhielten, waren während der Schüsse zur Seite gewichen, ohne jedoch von Anastasia abzulassen. Dadurch verstärkte sich ihr Todesgriff, denn so zogen sie Anastasias Arme noch weiter auseinander. Da ergoss sich auf einmal um uns herum ein bläuliches Licht über die Landschaft. Die genaue Quelle dieses wundersamen Lichtes war nicht auszumachen, aber es kam von oben und nahm an Intensität beständig zu. Es hatte eine so wohltuende Wirkung auf uns, dass wir weder sprechen noch uns regen konnten. Deutlich erklangen in der so entstandenen Stille Anastasias Worte. »Bitte, lassen Sie meine Arme los, sonst schaffe ich es nicht mehr. Bitte, lassen Sie mich los.« Doch die beiden Leibwächter reagierten nicht. Wie versteinert hielten sie an ihrem Todesgriff fest. »Ich weiß jetzt, was ihr erhobener Arm bei deiner ersten Begegnung mit ihr bedeutete, Wladimir. Sie wollte damit jemandem dort oben zeigen, dass mit ihr alles in Ordnung sei und sie keine Hilfe brauche. Nun aber konnte sie ihren Arm nicht heben. Das bläuliche Licht um uns herum wurde immer heller. Dann zuckte und blitzte es, und da sahen wir sie. Über uns hing eine grellblaue, pulsierende Feuerkugel, ähnlich wie ein großer Kugelblitz. In ihrem Inneren leuchteten viele miteinander verwobene Blitze auf. Manchmal schossen sie aus der Hülle der Kugel heraus und berührten die Wipfel entfernter Bäume oder die Blumen zu unseren Füßen, ohne dabei jedoch irgendeinen Schaden anzurichten. Der Wasserlauf eines Baches wurde durch einen Haufen Steine und einen umgestürzten Baum behindert. Einer der feinen Blitzstrahlen berührte dieses Hindernis, und im Nu waren die Steine und der Baumstamm verdampft. Die Strahlen und Blitze, die aus der Hülle der Feuerkugel austraten, verfügten offenbar über enorme Kräfte, wie sie uns Menschen nicht bekannt sind. Es schien, als wurden sie von einer unsichtbaren Intelligenz gelenkt. Irgendwie fühlten wir die Gegenwart eines intelligenten Wesens, das unvorstellbare Kräfte besitzt. Das Erstaunlichste daran aber war, dass wir in dieser Situation keine Angst hatten, sondern ganz im Gegenteil von gespannter Erwartung erfüllt waren. Stell dir nur mal vor, wir verspürten eine innere Ruhe und Geborgenheit, als wäre etwas sehr Vertrautes vor uns erschienen. Die blaue Kugel schwebte über unseren Köpfen und schien die Situation zu begutachten. Plötzlich beschrieb sie eine kreisförmige Kurve in der Luft und landete zu Anastasias Füßen. Ihr blaues Leuchten verstärkte sich, und wir wurden plötzlich von einer wohltuenden Mattigkeit übermannt, so dass uns jede körperliche Regung, selbst das Sprechen oder Hören, wie eine überflüssige Anstrengung erschien. Die bläuliche Kugel entsandte sofort ein paar feurige Strahlen, die zu Anastasia eilten und ihre Zehen berührten, als wollten sie streicheln. Anastasia befreite sich aus dem Griff der geschwächten Leibwächter und streckte ihre Hände der Feuerkugel entgegen. Die Kugel stieg zur Höhe von Anastasias Gesicht empor, und die gleichen Blitze, die kurz zuvor einen Haufen Steine hatten verdampfen lassen, streiften jetzt Anastasias Arme, ohne ihr dabei auch nur ein Haar zu krümmen. Anastasia sprach zu der Kugel. Wir konnten nicht hören, was sie sagte, aber aus ihren Gesten und ihrem Mienenspiel konnte man ablesen, dass sie der Kugel etwas zu erklären oder zu beweisen versuchte. Anastasia wollte sie von etwas überzeugen, aber offenbar gelang ihr das nicht. Der Feuerball antwortete zwar nicht, aber es war klar, dass er nicht mit Anastasia übereinstimmte, denn sie fuhr energisch fort, auf die Kugel einzureden. Ihre Wangen röteten sich bereits vor Aufregung, aber sie hörte nicht auf zu sprechen. Dann nahm sie sich das Kopftuch ab, so dass ihr goldgelbes Haar ihr auf die Schultern fiel und die Blutspur auf ihrer Wange verbarg. So konnten wir die Schönheit ihrer vollendeten Gesichtszüge sehen. Wie ein feuriger Komet umkreiste die Kugel mehrmals Anastasia, verharrte dann wieder vor ihrem Gesicht und entsandte tausende feiner Blitzstrahlen, die ihr ins Haar fuhren und jedes einzelne ihre Haare anhoben und streichelten. Einer der Strahlen hob eine ganze Haarsträhne Anastasias an, so dass die Wunde freigelegt wurde, und ein anderer glitt langsam über die Blutspur. Nicht mit ihren Worten, sondern mit ihren Handlungen schien die Kugel Anastasia an das Geschehen zu erinnern, um ihre Argumente zu widerlegen. Darauf zog die Feuerkugel ihre Strahlen ein. Anastasia senkte ihren Kopf und schwieg. Die Kugel umkreiste Anastasia noch einmal und schnellte dann in die Höhe. Das bläuliche Leuchten wurde schwächer, und wir kehrten in unseren normalen Zustand zurück. Das blaue Licht verblasste, und wir sahen stattdessen einen braunen Nebel, der allmählich die gesamte Umgebung erfüllte. Nur um Anastasia herum verblieb ein kleiner bläulicher Ring. Als der Nebel uns völlig eingehüllt hatte, begriffen wir, wie es in der Hölle sein musste.